Ich wollte ganz zu Anfang noch mal fragen, weil eben auch ein paar neue Gesichter da sind, oder beziehungsweise euch sagen, wenn ich irgendeinen Fachbegriff verwende, mit dem ihr nicht vertraut seid, dann meldet euch einfach. Ja, kann sein, dass wir sind hier normalerweise so sehr hochtrabend unterwegs und kann sein, dass ich da irgendein Pali-Wort sage, das euch nicht vertraut. Okay? Und ja, dann mal danke für die Einladung und Anka, dir danke für das Thema. Ist immer einfacher, wenn man sich selber nicht ein Thema überlegen muss, wenn das schon vorgegeben ist. Bin auch gespannt, wie das heute wird. Wir sind ja jetzt 3 Monate im Winterretreat gewesen im Kloster und da meditiert man auch mehr, als man redet. Also kann sein, dass die Maschine ein bisschen eingerostet ist. Also wenn sie mal stecken bleibt, dann müsst ihr ein bisschen beim Ankurbeln helfen. Aber das Thema ist an und für sich spannend und darum hoffe ich auch gut, mich da reinzufinden. Avidya, Unwissen, Nichtwissen, Unwissenheit. Ja, es ist, wenn die meisten von euch sich auch schon einige Gedanken darüber gemacht haben, ist ein ganz spannendes Thema, weil das eine geistige Qualität bzw. eine Nichtqualität ist, die oder deren Verständnis für die Lehre des Buddha, für das, was der Buddha mit uns und unserem Geist vorhat, ganz entscheidend wichtig ist. Dieses Nichtwissen überzuführen in Wissen ist eigentlich die Mission des Buddha, ist das, was er sich für uns wünscht, das, was er selber erlebt hat. Und das finde ich, die Idee an und für sich finde ich schon einmal sehr ansprechend. Denke auch, das ist wahrscheinlich das, was viele von euch zum Dhamma, zum Buddhismus hingezogen hat, dass es eben eine Religion, in Anführungszeichen, ein spirituelles System des Wissens ist. Also das ist etwas, Wissen ist etwas, was wir uns selbst durch unsere eigene innere Arbeit erarbeiten können. Wir müssen nicht auf irgendeinen Gnadenakt von außen warten, wir müssen nicht uns abhängig machen. Also weder im weltlichen Sinne abhängig machen davon, wie gut die Welt zu uns ist oder nicht. Wenn es jetzt um unser Wohlbefinden geht, um unsere Suche nach innerem Glück geht, das ist ja normalerweise so, dass wir da stark abhängig sind von dem, was außen rund um uns passiert, was in unseren Bekanntschaften, in unseren Gesundheitssituationen, Lebenssituationen, was da passiert. Also das auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite ist es ja bei den Menschen seit jeher üblich, gerade wenn sie mal die missliche Lage dieses Ausgeliefertseins, diesen Wechselfällen des Lebens erkannt haben, dass sie dann anfangen, sich auf die Suche zu machen und sich irgendeinem religiösen Ideal versuchen, in die Arme zu werfen, so gut es halt geht, auch wenn diese Arme einen oft nicht so verlässlich auffangen, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Und da ist es schon ein sehr schönes, ein sehr ansprechendes Grundgerüst beim Buddha zu sagen. Auf deiner Suche nach Zufriedenheit, nach innerem Frieden, geht es nicht so sehr ums Außen, sondern ums Innen. Ja, darum, was man mit seinem Leben selber macht. Also eine schöne Begebenheit, die in den Lehrreden vorkommt. Ich meine fast mich zu erinnern, dass wir das sogar hier schon mal erwähnt haben. wo ein Brahmane zum Buddha kommt und ihn fragt, wie ist das, wird das Dukkha, also das Leiden im Leben, die Unerfülltheit, die Unzufriedenheit, diese schleichende Latente, ist nicht die, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist, sondern so dieses Gefühl, dass man noch nicht ganz da ist, wo man eigentlich sein möchte. Ist das von außen verursacht, durch andere verursacht? Sagt der Buddha, nein, das ist nicht durch andere verursacht. Und dann ist dieser Brahmane ein ganz wiffer Kerl und sagt, aha, dann ist es durch einen selber verursacht. Sagt der Buddha, nein, das ist nicht durch einen selber verursacht. Dann ist der schon ziemlich verwirrt. Und das Einzige, was ihm dann noch einfällt, ist, ah, dann ist es ja wohl zufällig. Na, zufällig ist es auch nicht. Und dann ist der gute Mann mit seinem Latein am Ende und weiß nicht mehr, was der Buddha jetzt meint. Er sagt, ja, aber wenn es nicht von anderen und nicht von einem selber und nicht zufällig entsteht, ja, aber wie kann ich das dann verstehen? Und dann antwortet der Buddha, naja, es entsteht bedingt durch Unwissenheit. Und diese Unwissenheit hat sich Anka für heute gewünscht, dass wir da ein bisschen tiefer eindringen. Und in der modernen, populären buddhistischen Literatur wird das auf alle möglichen Arten erklärt, oft im Zusammenhang mit dem Nicht-Ich. Und das sind teilweise auch sehr schöne und plausible Erklärungen. Trotzdem versuche ich ja immer möglichst die frühbuddhistischen Texte zu Rate zu ziehen. Und da ist eine, also nicht die einzige, aber die Hauptart, wie der Buddha Unwissenheit beschreibt, das Nichtwissen, das Nichtverstehen der vier edlen Wahrheiten. Jetzt werde ich vielleicht mal ganz kurz zusammenfassen über die vier edlen Wahrheiten. Ich hoffe, es bleibt uns für was anderes auch noch Zeit. Aber man kann das eigentlich recht prägnant zusammenfassen, diese vier edlen Wahrheiten. Es ist eigentlich gar nicht so eine komplizierte Sache, zumindest in der Theorie nicht. Praktisch das Ganze dann zu entwirren, ist natürlich eine Lebensaufgabe. Aber prinzipiell geht es dem Buddha bei dieser Unwissenheit darum, dass wir gar nicht wissen, was unser Problem ist. Ja, also dass wir die erste edle Wahrheit, die Wahrheit über das Dukkha, die Wahrheit über unser Grundproblem nicht verstanden haben. Ja, das ist also für meine buddhistische Praxis war das enorm hilfreich, dieses Schema der vier edlen Wahrheit, das der Buddha uns da gegeben hat. Und auch mit diesem kleinen Zusatz, den ich auch jedes Mal gern betone, wenn es zu den vier edlen Wahrheiten kommt. Der Buddha hat das von einer bestimmten Aufgabe in Bezug auf jede dieser vier edlen Wahrheiten gesprochen. Also dass die edle Wahrheit vom Dukkha. Und die Aufgabenstellung, die er damit verbindet, ist, dass es verstanden werden soll. Also Dukkha soll verstanden werden. Und wie Dukkha dem Buddha gemäß verstanden werden soll, erklärt uns der Buddha eben in der ersten edlen Wahrheit. Und das ist kurz zusammengefasst, wie er selber ja dann sagt, am Schluss kurz zusammengefasst, dass die fünf Anhaftungsgruppen sind. Dukkha. Eine Betonung auf Anhaftung. Das Anhaften an den fünf Daseinsgruppen. Sind die allen halbwegs ja? Auch da hinten? Sagt euch das was, fünf Daseinsgruppen?
So jetzt noch nicht.
So ist noch nicht. Okay, dann zeige ich das auch noch ganz
Müssen wir auch nicht den gesamten Buddhismus jetzt von Start an.
Okay, also ich versuche es einfach zu machen. Alles, was unser geistiges und körperliches Erleben ausmacht, Was beschreibt der Buddha in diesen fünf Daseinsgruppen? Also den materiellen Aspekt, den Empfindungsaspekt, den Wahrnehmungsaspekt, den Willensaspekt und das Bewusstsein, in dem diese Erlebnisse stattfinden. Ja, und was wir eben in diesem Modus des Nichtwissens leider, also machen kann man ja vielleicht gar nicht sagen, weil der Buddha ja selber gesagt hat, dass wir es selber nicht machen, sondern dass es eben durch Unwissenheit geschieht, ist, dass wir versuchen, in diesen Daseinsgruppen irgendeine Form von Stabilität, von stabilem Zustand zu erreichen. In unserem Denken, in unserem Empfinden. Muss auch nicht nur das Innere sein. Ja, das ist mir erst letztens bewusst geworden, vielleicht interessant für die, die sich damit auch schon beschäftigt haben. Das Anhaften an den fünf Daseinsgruppen, das bezieht sich nicht immer nur auf jetzt meine Daseinsgruppen. Ja, wenn der Buddha jetzt zum Beispiel die Formgruppe definiert, spricht er auch davon, dass welche Form auch immer, ob sie innen oder außen, vergangen, zukünftig oder gegenwärtig, grob oder fein ist und so weiter. Ja, das heißt, wir haften ja auch oft an Dingen irgendwo außerhalb unseres Körpers, unseres Erlebens an. Wenn jetzt jemand, wenn wir da rausgehen und jemand würde die Dreistigkeit besitzen, einfach unsere Schuhe anzuziehen und wegzugehen, dann würden wir wahrscheinlich merken, dass das irgendwas mit uns macht. Ja? Obwohl wir normalerweise nicht uns mit den Schuhen identifizieren. Ja? Sagen, diese Schuhe sind Teil von mir. Aber das gehört mit zu der Formgruppe, auf die sich unser Anhaften einfach auch beziehen kann. Mit den anderen, auch mit den geistigen Daseinsgruppen ist es natürlich ähnlich. Ja. Also gerade in Freundschaften oder Beziehungen vielleicht ist das sicher auch immer wieder ein Thema, dass man ja möchte, dass Menschen von uns eine bestimmte Wahrnehmung haben oder dass sie ein bestimmtes Gefühl empfinden. Ja. Und da kann man auch ganz schnell so einen Besitzanspruch stellen. Der soll mich oder die soll mich immer gut finden. Der soll nur Dinge wollen, die ich will, dass er sie will. So auf die Art. Ne? Und da ist natürlich ständig auch ein Potenzial da, unzufrieden zu sein und zu leiden. Also Unwissenheit darüber, was das Problem eigentlich ist. Und das Problem, wie der Buddha es definiert, ist, dass wir uns mit Dingen identifizieren, dass wir an Dingen anhaften, die es das eigentlich gar nicht wert sind, weil sie unbeständig sind. Ja, und hier ist mit Identifizieren eben gemeint, einen Anspruch auf Beständigkeit zu stellen. Einen Anspruch auf potenziell dauerndes beglückt werden von irgendeinem Zustand innerlich oder äußerlich. Und wo das Ganze herkommt, ist das Verlangen, die zweite edle Wahrheit. Wo das Ganze aufhört, ist, wenn das Verlangen aufhört, dritte edle Wahrheit. Und wie man das zustande bringt, dass das Verlangen aufhört, ist die vierte edle Wahrheit, der achtfache Pfad. Wenn man den jetzt ganz kurz zusammenfassen möchte, ist es, dass wir entdecken, achtfache Pfad ist so eigentlich nichts anderes, als dass wir entdecken, dass wir durch konsequentes Üben Körper, Sprache und Geist verändern und verfeinern können. Bis zu einem Punkt hin, wo wir diesen Geist verwenden können, um Dinge unvoreingenommen neu authentisch, wirklichkeitsnäher zu sehen, als wir das so im Alltag zusammenbringen. Ja, also einen Geist, der, den wir in die Lage versetzen, aus dieser Dunkelheit der Unwissenheit rauszukommen und etwas zu wissen. Ja, das ist eine spezielle Form von Wissen. Und wir leben ja auch in einer Zeit, wo Wissen irgendwie einen hohen Stellenwert hat, und da muss man vielleicht aufpassen, dass man das nicht verwechselt. Also Wissen heißt jetzt nicht irgendwie auswendig eine Lehrrede nach der anderen aufsagen zu können. Das Wissen, um das es dem Buddha da geht, ist eben ein ganz persönliches, intuitives Wissen über eben zum Beispiel diese vier edlen Wahrheiten. Also ein auf Erfahrung basierendes Wissen, das wir verstehen lernen, je weniger ich verlange vom Dasein, desto besser geht es mir. Oder letzten Endes sogar, wenn ich das beginne zu erleben, einen Geist zu haben, der nach nichts verlangt, dass das dann wirklich friedlich ist. Und je mehr wir das stabilisieren und ausbauen, und je mehr wir uns darauf verlassen können, je mehr das auch auf einem Wissen beruht. Und am Anfang ist dieses Wissen auch noch so ein flackerndes Licht oder so eine Glühbirne mit Wackelkontakt vielleicht, ja, wo sich vielleicht immer wieder der Kontakt löst und wir dann wieder gar nichts sehen. Und dann plötzlich sehen wir wieder ein bisschen was und erinnern uns, ah ja, genau, darum ging es ja. Und dann zack, ist wieder alles weg. Und wir wissen nicht einmal, dass wir es vergessen haben. Ja, das ist ja sozusagen das Gemeine an diesem Unwissen, dass wir es ja im Normalfall nicht mal wissen, dass wir das nicht wissen, was wir wissen sollten. Weil wir nicht die innere Ruhe oder nicht die innere Gelassenheit mitbringen, um so reflektiert zu sein, dass wir mal sehen, ja, wo stehe ich eigentlich, was passiert eigentlich gerade mit mir. Und insofern ist das schon eine bewundernswerte Eigenschaft in einem Menschen, dass er sich überhaupt für so etwas interessiert, wie die Lehre des Buddha. Da habe ich eine kleine Stelle gefunden, die hat mir einfach gut gefallen, darum möchte ich sie euch vorlesen. Wenn ich es noch lesen kann. Aus dem Anguttara Nikaya, dem Viererbuch. Und da werden, wie das Buch schon anzeigt, vier Dinge aufgezählt, die erstaunlich und verwunderlich sind. Und ich lese jetzt aber nur eins vor, weil das hier zum Thema das Relevanteste ist. Und zwar heißt es da, die Menschen sind in Unwissenheit getaucht, wie in ein Ei gehüllt, völlig eingeschlossen. Aber wenn ein Tathagata, also ein Buddha, den Dhamma zur Entfernung des Unwissens lehrt, wünschen die Menschen sich zuzuhören. Sie leihen Gehör und versuchen es zu verstehen. Das ist die vierte erstaunliche und verwunderliche Sache, die sich zeigt beim Erscheinen eines Tathagata Arahant Sammasambuddhas. Also eine erstaunliche Sache, dass wir uns überhaupt für dieses Thema interessieren. Auch eine schöne Sache, finde ich, weil man könnte sich so viele Sachen interessieren. Ich bin jetzt mit der Anka in der U-Bahn hergefahren, und für mich ist das immer verblüffend. Erstens, wie viele Menschen es auf der Welt gibt. Bei uns im Wald, da kommen nur recht wenige vorbei. Also zumindest im Winterretreat, dann kommen schon auch welche. Aber auch was es da alles gibt. Ne? Also ich bin froh, dass ich am Abend nichts essen darf als Mönch, und zweitens, dass ich kein Geld verwenden darf. Wenn ich jetzt da noch schnell was zu Abendessen hätte wollen und ich müsste mir da im Bahnhof irgendwas aussuchen von 50 Läden, die alle ihre Waren anpreisen, da wäre ich wahrscheinlich ziemlich verloren gewesen. Aber so ist die Welt halt, ne? In die immer, je vielfältiger, je mehr Angebot es gibt in der Welt der Sinne, desto befriedigender scheint das irgendwie zu sein. Aber ob das überhaupt wirklich stimmt, ist eine andere Frage. Und es scheint mir, dass ihr euch alle, dass wir uns alle diese Frage auch stellen, ne? Sonst wären wir ja jetzt vielleicht irgendwo in einem dieser Restaurants hängen geblieben und wir würden nicht hier sitzen. Ist es auch eine lohnenswerte Sache, sich mit dieser Frage zu beschäftigen? Weil die Lehre des Buddha, wenn wir sie konsequent praktizieren, wirklich dazu führt, dass dieses Unwissen sich ganz allmählich auflöst. Und wir, auch da muss man aufpassen, dass man das nicht missversteht, weil oft denkt, also zumindest mir ging es so und geht es immer noch manchmal so, dass man denkt, ja gut, da muss ich es halt jetzt einmal richtig wissen und dann ist alles erledigt. Da meditiert man und bemüht sich und dann sieht man vielleicht, wie alles, was man so erlebt, unbeständig an einem vorbeizieht und denkt, ja super. Jetzt habe ich es, genauso hat es der Buddha geschildert, jetzt habe ich es verstanden. Es müsste doch eigentlich fertig sein. Ist der Kuchen fertig gebacken? Na, und dann macht man das Ofen, die Tür auf und merkt irgendwie, da ist noch gar nichts fertig gebacken. Also am nächsten Tag ist man schon wieder ganz barzig, würde man jetzt vielleicht sagen, in Bayern. Oder regt sich über irgendeine Kleinigkeit auf und dann merkt man, na hoppla, vielleicht bin ich doch noch nicht so an dem Punkt, wo das Unwissen sich ganz aufgelöst hat. Ja, also Wissen heißt einfach auch in die Tiefe wissen. Ja, ich kann auch wissen, dass Rauchen ungesund ist und schaffe es trotzdem nicht, das aufzugeben. Ja, da würde ich dann behaupten, jetzt, wenn man diese Parallele so weit bemühen möchte, jemand, der nicht aufhört zu rauchen, der weiß vielleicht nicht wirklich, was er da macht. Und trotzdem hilft so einem Menschen immer wieder, sich zu versuchen, zu vergegenwärtigen, worum es dabei eigentlich geht. Und mal was. Das Ganze klingt jetzt vielleicht so danach, dass das Unwissen so das Urübel ist, das irgendwo in uns schlummert oder das, worauf alles zurückzuführen ist. Man wird ja auch oft dann so geschildert, ne, dass das irgend so eine Dunkelheit ist. Also das klingt dann schon fast so irgendwie mysteriös. In Wirklichkeit ist das aber auch wieder etwas, was abhängig von anderen Dingen ist. Auch das Unwissen in uns ist keine absolute Größe, die man jetzt mit einem absoluten Kraftakt irgendwie umwerfen muss. Auch die Unwissenheit ist nicht lebensfähig ohne bestimmte zureichende Gründe, ohne bestimmte Ursachen. Ja, diese Ursachen, eine Lehre, die habe ich auch gefunden, das fand ich besonders entzückend, wo ich auch so ein wahrheitsdurstiger Suchender kommt zum Buddha und Unwissenheit, woher stammt, oder was ist Unwissenheit? Und dann fragt das nächste, ja, woher stammt die Unwissenheit? Buddha sagt, ja, Unwissenheit stammt von einem Ding und dann kann man sich richtig vorstellen, der spitzt schon die Ohren und ist furchtbar neugierig. Und dann sagt der Buddha, ja, Unwissenheit stammt von Unwissenheit. Und der arme Mensch ist natürlich so klug wie zuvor. Aber also ist es ein spannender Punkt, woher diese Unwissenheit eigentlich kommt. Weil wenn wir verstehen, wo sie herkommt, dann tut man sich auch leichter, dann gegen die anzugehen. Und jetzt zu sagen, dass Unwissenheit von Unwissenheit kommt, ist natürlich eine vielleicht an die entsprechende Situation angepasste, vereinfachte Art, das zu sagen. Ja, vielleicht war das ein Zen-Buddhist, der da zum Buddha gekommen ist. Sich der Buddha gedacht, dem zeige ich es jetzt. Der braucht was Absurdes, damit er aufwacht. Aber an manchen anderen Stellen führt er das auch noch ein bisschen genauer aus. Und da spricht er dann von den Asavas. Begriff, der auch manchen von euch vertraut sein wird. Die Asavas, das sind die, ja, das kann man auf unterschiedlich übersetzen. Wörtlich sind das die Ausflüsse. Ja, das heißt auch wirklich zum Beispiel, wenn hier in Europa gibt es das vielleicht nicht so oft. Ich habe das in Sri Lanka zum Beispiel auch gesehen bei den Cashew-Bäumen. Ja, die Cashewnüsse, die ihr vielleicht gern zum Frühstück esst, die wachsen ja auch auf Bäumen. Und das sind so riesige, ganz dicke Bäume, diese Cashewbäume. Und die, wenn die irgendwo eine Wunde haben, dann produzieren die auch ganz viel Pflanzensaft. Und weil die so große, aber ich nehme mal an, sehr weichholzige Stämme haben, dann bilden sich da oft so Hohlräume, wo sich dann dieser Pflanzensaft sammelt. Und das vergärt dann da drinnen. Ja. Und das ist eigentlich so, denke ich, eine ganz gute Metapher für diese Asavas, weil das eben auf der einen Seite Ausfluss, sowas wie Ausfluss heißt, und aber auch so ein, jetzt im normalen Sprachgebrauch, auch für etwas verwendet wird, was gärt oder was vergoren ist. Und wie das dann auch oft übersetzt wird, ich habe das auch gerne immer so übersetzt. Und das mit dem Ausfluss ist nur eine Möglichkeit, es zu übersetzen. Also dieses, das Wichtigste an dem Wort ist dieses Fließen, und es kann dann sowohl ein Ausfluss sein als auch, und das, da ist es, kommt auch in uns in der deutschen Sprache ganz gut gelegen, sowas wie ein Einfluss. Ja, also so ein vergorender, vor sich hin saftelnder Einfluss. Und da spricht der Buddha von drei Stück, oder er unterteilt es halt in drei Stück, drei Asavas, also drei Dinge, die dieses Unwissen, dieses Nicht-Verstehen, was unser Problem eigentlich ist, also nicht verstehen, dass unser Problem unser Anhaften ist. Drei Arten, diese Ursache zu definieren. Das ist Karma-Asava, Bhava-Asava und Avijja-Asava. Also der Einfluss der Sinnlichkeit, der Einfluss des Daseins, der Einfluss der Unwissenheit. Und das ist jetzt sozusagen die länger ausformulierte Form von diesem Zen-Koan-artigen Ausspruch mit, dass Unwissenheit die Ursache für Unwissenheit ist. Ja. Und auch vice versa, also manchmal spricht der Buddha dann auch davon, dass dass nicht nur die Einflüsse die Ursache für die Unwissenheit sind, sondern dass die Unwissenheit dann wieder die Ursache für die Einflüsse. Es ist so eine Wechselwirkung, wo sich zwei Dinge gegenseitig immer wieder unterstützen. Und die Art, wie ich das für mich ganz gut erklärt habe, ist in der zeitlichen Abfolge. Also das, und da, das ist, denke ich, schnell klar, wenn wir darüber nachdenken. Wir sind alle beeinflusst von dem, was wir in unserem Leben schon erlebt haben und von dem, was wir mit unserem Geist schon gemacht haben. Ja, und unser, leider muss man sagen, den Großteil unseres Lebens, jetzt mal noch höflich formuliert, den Großteil unseres Lebens, vielleicht sogar unser ganzes Leben und vielleicht noch eine ganze Menge Leben davor, haben wir ja in Unwissenheit zugebracht. Also in diesem Grunddenkrahmen, in dem wir die vier edlen Wahrheiten nicht verstanden haben. Ja, und das Verstehen bzw. Nichtverstehen der vier edlen Wahrheiten, vielleicht möchte ich es nochmal ein bisschen anders zusammenfassen. Wenn wir Dukkha nicht verstehen bzw. missverstehen, dann also wir haben ja alle einen Begriff von Dukkha, ob wir jetzt wissend oder unwissend sind, aber der Begriff von Dukkha, den wir haben, wenn wir nicht wissend sind, ist eben leider der verkehrte. Und zwar würde ich jetzt mal behaupten, das ist jetzt eher meine eigene Schlussfolgerung oder auch so, wie ich es einfach in meiner Praxis immer wieder verstanden habe, das, was wir glauben, was unser Problem ist, das, was wir glauben, was Dukkha ist, ist das unangenehme Empfinden. Ja, das könnt ihr gerne mal für euch selber untersuchen. Auch jetzt, wenn man da so sitzt und man muss da immer so ein bisschen herumrutschen, damit es doch noch erträglich ist, oder auch geistig, dann vielleicht versucht man dem zu folgen und dann wird das aber irgendwie vielleicht unangenehm, da mitzudenken. Und es ist ständig so ein Sporn. Ne? So wie wenn man früher auf einem Pferd gesessen hat, da hat man so Sporen gehabt, mit denen man das Pferd dann hin und her dirigiert hat. So heutzutage macht man das hoffentlich von anders, ist man vielleicht irgendwie netter zu dem Pferd, wenn man so einen Ausritt macht. Aber also, gibt es auch so in den Cowboy-Filmen, wo die dann da hinten irgend so ein grausliches, stacheliges Ding auf ihrem Stiefel haben, um dem Pferd die Sporen zu geben. Und so ist in unserem normalen Leben immer das unangenehme Empfinden, sind so die Sporen, wo wir dann sofort aufspringen und losgaloppieren und weg wollen. Und wo wollen wir hin? Na, natürlich in das andere, in das angenehme Empfinden. Ja, und so ist das ein ständiges von irgendwo weg wollen, sich vor irgendwas beschützen müssen und irgendwo hin wollen, beziehungsweise irgendwas direkt beschützen müssen. Ja, eben das Angenehme wollen wir beschützen und behalten, das Unangenehme wollen wir uns vom Hals halten und beziehungsweise schaffen. Und das erscheint auf den ersten Blick ja total logisch und sinnvoll. Ja? Und in vielen normalen Alltagssituationen ist es ja auch sinnvoll, ne? Wenn man irgendwie seine Hand versehentlich auf eine Herdplatte legt und die ist eingeschalten. Und dann kriecht der Schmerz im Arm hoch, dann würde ich schon empfehlen, dass man die Hand wegzieht. Ja, das ist ja kein Thema. Aber für den Buddha ist das eben ein zu kurz gefasster Begriff von Dukkha. Ja, weil egal, ob das, was wir empfinden, angenehm ist oder unangenehm, wenn wir uns da dran festklammern, ja, dann wird es schwierig. Wenn das was ganz Schönes und Angenehmes ist oder wenn das was ganz Schwieriges ist, egal was es ist, sobald Anhaften stattfindet, haben wir ein Problem. Ja, und dann haben wir nämlich ein doppeltes Problem. Erstens ein Problem und zweitens haben wir vielleicht ein Problem, das wir gar nicht wissen, dass wir ein Problem haben. Dessen gar nicht bewusst sind, dass wir ein Problem haben oder dass wir auf der Kippe stehen, dass es auch ganz furchtbar daneben gehen kann. Einer der Sprüche von meinem Obermönch, die mich so begleitet haben bei meiner Mönchs, wie sagt man da, Mönchs aufwächst, als aufgewachsen als Mönch. Und das erzähle ich auch mit ein bisschen Wehmut. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch mitbekommen hat, wahrscheinlich nicht. Das heißt, wahrscheinlich nicht so verknüpft mit der Szene, aber mein Lehrer, der Avijñānananda, ist vor ein paar Wochen gestorben. Ja, war schon lange krank und schwach und also gibt es nicht mehr in der Form. Und so mehr freut es mich, dass ich jetzt einen seiner Sprüche hier einbauen kann. Und der hat wirklich gerne so lustige Sprüche immer sich ausgedacht, auch halt um uns. Also wir waren ja einige Mönche, die teilweise noch sehr jung dort angefangen haben. Und dann gab es halt den Unterricht so mit bedingter Entstehung und Pali-Begriffe. Und wenn er dann gemerkt hat, dass uns der Kopf schon zu qualmen anfängt, dann hat er halt entweder seine schöne Wiedergeburtsgeschichte erzählt oder uns halt damit ein paar so netten, lustigen Sprüchen wieder flott gemacht. Und eins, was er halt gern gesagt hat, war, auf Englisch sage ich es halt, weil es da besser funktioniert, when things get too rosy, there is always a danger of a rat getting in. Also wenn die Dinge zu rosig werden, ist immer die Gefahr, dass sich ein Rot einschleicht. Also so ein bisschen zur Illustration von dem, was ich versucht habe zu erklären über den normalen Begriff von Dukkha, den wir haben, ne? Das normale Problem, das wir zu haben glauben, ne? Und es darf nur ja nichts unangenehm sich anfühlen. Ne? Und dann dagegen der Begriff, den der Buddha für das Dukkha gefunden hat. Ne? Ob sich angenehm anfühlt oder unangenehm anfühlt, solange Identifikation stattfindet, bin ich nicht im Einklang mit dem, wie es wirklich ist. Und dann entsteht dadurch automatisch ein Grundzustand der Unerfülltheit, der Unzufriedenheit. Und das habe ich jetzt noch einmal erwähnt, weil uns das helfen kann im Verständnis von diesen den Einflüssen bzw. Ausflüssen. Also dem, was diese Unwissenheit wieder hervorbringt. Also warum können wir nicht klar sehen, was Dukkha ist und was wir da missverstehen? Wieso ist das nicht so, ist uns das nicht allen von Geburt an selbstverständlich? Wenn das jetzt die Wirklichkeit ist, könnte man ja sagen, ja, wenn das wirklich ist, dann müsste es doch jeder wissen. Also warum wissen wir es nicht? Und da kommen jetzt eben diese Einflüsse mit ins Spiel, dass wir in der Vergangenheit eben auch schon so gedacht und so erlebt haben. Dass wir zum Beispiel, der erste Einfluss, der uns ständig beeinflusst, der uns ständig überredet, diese Form, diese Variante des Nichtwissens zu wählen, ist der Sinnlichkeitseinfluss. Dass wir halt schon seit ganz langen Zeiten diese angenehmen Erfahrungen, die wir mit den Sinnen natürlich machen können, keine Frage, ja, muss man nur den Mund aufmachen, irgendwas Süßes reinstecken, den Mund wieder zumachen, schon hat man angenehmes Empfinden. Das kann man ja nicht abstreiten, wenn man was Süßes macht. Ja. Ich habe zum Beispiel einen Freund, der war auch jetzt gerade bei uns im Kloster, ein gelernter Koch, und der mag Süßes nicht. Ja. Kannst du dir das vorstellen? Für den schmeckt das unangenehm, wenn etwas süß ist. Ja, das ist wahrscheinlich irgendeine eine Krankheit oder Erbkranke. Hat er auch sehr darunter gelitten, wie er in Sri Lanka zu Besuch war. Weil da war er dann natürlich als der Freund vom Mönch, als Ehrengast, ist ins Privileg gekommen, auch den Mönchstee zu bekommen, und der ist ja immer quasi mit jedem Löffel Zucker wird das gute Karma noch besser, und der hat ihn dann immer austrinken müssen. Na gut, aber im Normalfall, ja, ist das eigentlich schon, da gibt es normal keine Diskussion mehr. Wenn ich was Angenehmes erleben will, dazu suche ich mir ein entsprechendes Objekt in der Sinnenwelt. Und schon wird es angenehm. Und das ist natürlich etwas, was uns jetzt gerade, wenn wir versuchen, diese Form des Wissens, wie der Buddha sie jetzt propagiert, wenn wir versuchen, die zu kultivieren und zu entwickeln, das natürlich ganz schnell auch im Weg stehen kann, diese Strategie. Na, wenn man dann, also jetzt, um es ganz einfach zu machen, ich sitze da und möchte meditieren und möchte mir das in Ruhe anschauen, wie das da alles unbeständig ist, was ich so erlebe. Und dann kommt halt irgendein Gedanke, ja, aber jetzt könntest du doch auch einen schönen Tee trinken oder in 10 Minuten geht doch der Tatort los und jetzt entweder du hörst es auf zu meditieren, schaust es den Tatort an oder du verpasst den Tatort und dann hast du nachher ganz viel Dukkha, weil es dir leid tut. Also es ist nur so als einfaches Beispiel. Um verständlich zu machen, also sich den Tatort anzuschauen, ist ja jetzt auch keine Sünde, um das geht es nicht. Das ist irgendwie moralisch gegeneinander aufzubauschen. Ja? Aber wir versuchen zu verstehen, wie entsteht Unwissenheit. Was werden da für unsichtbare Fäden im Hintergrund gezogen, damit Unwissenheit überhaupt möglich ist? Und eins ist eben dieser Einfluss der Sinnlichkeit, der uns auf Schritt und Tritt natürlich begleitet. Und der ist natürlich nichts anderes als eine Ausformung von diesem anhaften Empfinden. Ja, Empfinden ist eins dieser 5 Daseinsgruppen. Vielleicht sogar eine, jetzt in dieser ganzen Geschichte eine der Daseinsgruppen, die eine Schlüsselrolle spielt. Ja, weil das ist genau der Punkt in unserem Leben, wo es emotional wird, sozusagen. Wo das Verlangen, wo die Ablehnung, wo das alles mit ins Spiel kommt. Wenn man nichts empfinden würde, dann gäbe es auch keinen Grund, sich über irgendwas aufzuregen. Ja? Und ich sage jetzt nicht, dass wir versuchen, unsere Empfindungen alle abzutöten und dann kann nur noch so wie ein Klotz dann da herumsitzen, haben die Leute dann oft Angst, dann empfinde ich ja gar nichts mehr. Und ich möchte also gerne was empfinden und empfinden. Also empfinden, das lieben wir irgendwie. Ohne Empfinden wäre die Welt nur halb so schön. Ne? Und es geht auch gar nicht darum, und selbst wenn es darum ginge, es gibt ja keinen Knopf in uns, wo man das Empfinden an- und abschalten kann. Ja? Aber es gibt so ein Schräubchen in uns, an dem wir drehen können, wenn wir das Empfinden verstehen wollen. Wenn wir das so sehen wollen, wie es wirklich ist. Wie ist es wirklich? Es ist ständig im Wandel, es ist unbeständig. Ja? Und es ist halt, wenn es aufgegriffen wird, ist es Dukkha. Wenn es nicht aufgegriffen wird, ist es nicht Dukkha. So einfach. Also wenn ich mich da dran klammere, dann wird es schwierig. Wenn ich mich nicht dran klammere, wird es nicht schwierig. Es ist eigentlich ganz einfach. Der, wie viel Zeit haben wir denn noch? Geht noch was rein? Ja? Ein bisschen was? Ich muss mich jetzt nämlich irgendwie entscheiden, wie es weitergeht.
Es gibt noch 2 Asser, was zu besprechen.
Ja, ja, ich überlege gerade, ob ich die 2 ob ich die 2 Asser was. Wollt ihr nicht? Dann machen wir mal die 2 Asser, damit es fertig ist, machen wir mal die Asser was fertig. Und im Prinzip kommt da eigentlich kaum was Neues dazu, weil auch das Bhava-Asser was, also der Einfluss dieser, wenn man das jetzt ganz grob übersetzt, Daseins-Einfluss. Ja, das ist das Ähnliche bei der Sinnlichkeit, halt dieses Gefühl, das Gefühl, das entsteht, wenn wir uns zum Beispiel am Empfinden, aber auch an den anderen Daseinsgruppen, an unseren Wahrnehmungen, an unseren Wünschen, an unseren Plänen, an unserem Bewusstsein, am Körper, wenn wir uns an diesem ganzen Konglomerat festhalten, beziehungsweise wenn das sich so ineinander zahnt und sich gegenseitig festhält, ja, was dann entsteht, nennt der Buddha Bhava, der Dasein. Also Dasein nicht so wie, auch wieder, ihr seht schon, der Buddha wenn man es mit dem Buddha zu tun bekommt, muss man all jeden Begriff, den man verwendet, auch wirklich gut definieren, um ihn verstehen zu können. Das ist, denke ich, das ein gutes Zeichen für jede ernsthafte oder für jede exakte Philosophie, dass man die Begriffe definiert. Und der Buddha verwendet da auch fast schon provokant oder auf eine bestimmte Art diesen Begriff Dasein. Ja? Also das, was für uns normalerweise so selbstverständlich ist, Dasein ist einfach da, fertig, das ist die Grundlage, ich bin da und so ist es. Ja? Und für den Buddha ist das auch wieder was Zusammengesetztes. Ja? Und auch eine Angewohnheit, die wir uns alle halt ist nicht absichtlich und bewusst, aber die einfach an uns dran gewachsen ist. Ja, dass wir ständig auch wieder halt im falschen Verständnis von was ist Dukkha und was nicht, uns auf die Suche machen nach irgendeiner Form von Dasein, wo wir jemand sein können. In der Hoffnung, dass uns das wieder ein angenehmes Gefühl beschert. Ja, ich bin der so und so, ich bin so und so etwas. Wenn man sich da auf die Suche macht, bin ich sicher, wird jedem und jeder von euch alles Mögliche einfallen, was er oder sie gerne ist oder auf keinen Fall sein möchte. Na, zum Beispiel, bestes Beispiel der Vipassana, natürlich, man soll immer von sich selber reden und bin ich also ein buddhistischer Mönch. Und das war wirklich eine lustige Anekdote. Ich hoffe, ich habe sie nicht schon erzählt. Das vergisst man manchmal, welche Anekdote man schon wo erzählt hat, wenn man so unterwegs ist. Aber ich war mit Bante Nyanabodhi, unserem Abt, der hat seinen Meditationskurs gehalten und da durfte ich auch teilnehmen. Und dann bin ich halt immer so neben ihm gesessen und er hat die Vorträge gehalten und ich war halt so der stille Mönch, der da gesessen ist, also eine ideale Projektionsfläche für alle möglichen Vorstellungen des Publikums. Und dann ist mir da eine Frau gegenüber gesessen. Und ich habe dann auch so begleitende Interviews gemacht mit manchen Leuten, dass die halt über ihre Meditation reden können. Und dann ist diese Dame auch zu mir gekommen und hat dann gemeint, sie hätte gesehen, also da war halt hinter mir irgendeine Lampe und da ist ein Schatten auf den Boden gefallen und sie hätte gesehen, wie aus dem Schatten, den ich werfe, aus dem Kopf eine Erleuchtungsflamme hervorgeht. Und ich dachte, ah ja, wirklich. Endlich mal jemand, der das bemerkt. Also es hat sich irgendwie ganz gut angefühlt. Ich habe dann sogar, muss ich ehrlich sagen, in der Meditation manchmal geschaut, ob da was dran ist. Aber ich habe nie eine gesehen, aber vielleicht sieht man die andere von außen. Ihr könnt ja, wenn wir dann noch Zeit haben zu meditieren, dann könnt ihr es dann überprüfen. Also, ne, und das war dann das eine Baba. Ne? Da war ich plötzlich, bin ich mit meinem Baba irgendwie. Also es ist jetzt übertrieben, der Anekdote zuliebe, aber es war schon eher ein angenehmes Baba, das da mir angeboten wurde. Und dann bin ich da am Nachmittag dann so spazieren gegangen oder bitte so da so Gehmeditation gemacht. Das war da auf der Riederalp, weiß nicht, ob das jemand von euch kennt, so ein ganz schönes Meditationszentrum da in den Voralpen. Bin ich da so ein bisschen gegangen und dann kam da eine junge Frau mit ihrem kleinen Kind. Halt so normale Spaziergänger, die da irgendwo gewohnt haben. Und habe ich schon gesehen, hat das kleine Kind immer so, also halt auch in dem Aufzug, in dem ich jetzt das ist, kleines Kind hat immer so auf mich gedeutet und die Mutter immer. Psch, psch. Und wenn ich näher gekommen bin, habe ich nur so ein paar Gesprächsfetzen dann gehört. Und das erste war: Mama, warum hat der Mann ein Kleid an? Und dann der nächste Gesprächsfetzen war, oder nein, dann bin ich sogar mit dieser Frau ein bisschen ins Gespräch gekommen und die hat mir dann erklärt, ihre Tochter hätte mich für einen Klausen gehalten. Weiß jemand von euch, was das ist? Das sind so, also im Allgäu, so zur, wie heißt das da, zur am 5., 6. Dezember. Ja, da gibt es auch den Nicolo und dann gibt es so den Krampus. Und da heißt ihn, im Allgäu heißt er Klausen. Also hat mich das kleine Mädchen für so eine Art Mann im Krampus-Kostüm gehalten. Und das Lustige war halt, dass diese beiden, also die Erleuchtungsflamme und der Krampus, dass das beide so zeitnah passiert ist. Und da habe ich das dann schön beobachten können, ne? Wie schnell da oder dort dann ein Dasein entstehen kann. Und ich kann mir entweder denken, oh, jetzt bin ich der Erleuchtungsmönch, oder ich kann mir denken, oh, alle lachen mich aus und ich bin eine Witzfigur. Ne? Aber beides davon ist doch abhängig davon, wie ich mit meinen Empfindungen und mit meinen Wahrnehmungen umgehe. Und dieses Daseinsgefühl so einen Einfluss über uns hat, das kommt natürlich daher, dass wir uns in der Vergangenheit halt, wir haben halt nichts Besseres gehabt oder vielleicht immer noch manchmal, als das Gefühl, jemand Gutes zu sein oder niemand Schlechtes zu sein. Ja, wie viel machen Menschen dafür nur, ja, um zu dieser Gruppe dazu zu gehören und nicht zu jener Gruppe dazu zu gehören, zu den Guten zu gehören und nicht zu den Schlechten, wie auch immer man das dann definiert. Ja, und dann bleibt sozusagen als der Kern von dem Ganzen der Unwissenheitseinfluss. Und das ist das, was es ja überhaupt erst möglich macht, dass das alles passiert. Ja, also, dass wir in der Vergangenheit unwissend unser Leben geführt haben, unwissend nach Sinnesgenüssen, nach Daseinsformen gesucht haben, hat erst die Grundlage geschaffen dafür, dass wir jetzt im Moment uns so erleben, wie wir uns jetzt erleben. Also so, wie wir uns jetzt erleben, ist ganz stark beeinflusst von dem, wie wir uns in der Vergangenheit erlebt haben. Das ist auf der einen Seite ziemlich traurig, ja, weil wir halt jetzt da so ein Erbe am Buckel haben. Und auf der anderen Seite ist das aber auch eine ganz wichtige Information, weil wir dadurch ja verstehen, wo wir ansetzen müssen. Weil wir anfangen können, diese Ausflüsse ein bisschen einzudämmen. Wenn wir jetzt in diesem Moment diese Einflüsse bemerken, also die Einflüsse, die Ausflüsse auf uns ausüben, wenn wir die bemerken und immer wieder uns anders verhalten können, immer wieder dieser Verlockung, das da halten, nimm dir das und identifiziere dich damit und da gibt es was Gutes und da gibt es was Stabiles, wenn wir dem auch was entgegenhalten können, weil wir in unserer Meditation sehen und verstehen lernen, dass es da eigentlich nichts festzuhalten gibt, dann beginnt diese Macht der Einflüsse sich langsam, die beginnt langsam schwächer zu werden. Beginnt sich was zu verändern in diesem System. Ja, also das heißt ja dann, dass wir auch weniger Einflüsse wieder einzahlen auf unser Konto. Dass wir dann auch in der Zukunft, die ja jeden Moment aus der Gegenwart wird, dass wir uns auch dann mit weniger und weniger Einflüssen konfrontiert sehen. Oder wie der Buddha das auch schön vergleicht, so ein altes Schiffswrack, das da irgendwo am Meeresstrand liegt und da scheint die Sonne drauf und der Regen regnet drauf und dann wären doch diese Stricke, also damals hat man sich so Boote so gebaut, die Stricke, die irgendwie diesen Bootskorpus zusammenhalten, die fangen langsam an zu verrotten. Und dann irgendwann fällt dieses Boot auseinander. Und das ist eigentlich das Schönste, was man erleben kann. Wenn dieses zwanghafte Ich-Gebäude, dieses zusammengesetzte Ich-Ding, das wir ständig zu glauben, beschützen zu müssen oder irgendwie weiterentwickeln und verbessern zu müssen, wenn das einfach mal auseinanderfallen kann und wir merken, dass es am friedlichsten ist, wenn man loslässt, wenn es nichts mehr gibt, was man braucht, wenn es nichts mehr gibt, was einem Angst macht. So. Also ich hätte zwar immer noch mehr gehabt, aber ich glaube jetzt für heute ist das ganz gut so. Vielleicht kann ich euch nur einen Lesetipp geben für die, die gerne auch in den Lehrreden lesen. Und das oder sollen wir es noch? Sollen wir es noch machen? Ja? Habt ihr noch Appetit?
Ja.
Passt noch was rein? Gut, dann lese ich es noch selber noch schnell vor. Weil das, finde ich, auch eine sehr schöne Illustration ist, um. Also es fließt alles, was ich jetzt erzählt habe, ist eigentlich so quasi eine Vorbereitung, um diese eine Lehrrede vielleicht nochmal mehr wirklich praktisch zu verstehen, was damit praktisch auch gemeint sein kann. Und es ist aber ein bisschen eine gefährliche Lehrrede. Also die von euch, die nicht wollen, dass die unmittelbare Zerstörung der Einflüsse zustande kommt, die sollten sich jetzt vielleicht besser die Ohren zu halten. Und genau das ist dann nämlich passiert. Es ist die Parileya Sutta aus dem Samyutta Nikaya, aus dem Kanda Samyutta, Lehre der 81, für die das gerne nachlesen. Parileya Sutta. Und da sind halt ein paar Mönche beim Buddha. Und einer dieser Mönche denkt sich dann so still heimlich für sich, wie soll man verstehen, wie soll man sehen, damit die unmittelbare Zerstörung der Einflüsse zustande kommt? Da denkt er sich nur so. Ist ja eigentlich ein wunderbarer Gedanke. Und der Buddha fängt diesen Gedanken auf, merkt, dass einer seiner Mönche so einen, eben wie wir auch der am Anfang gelesen haben, so einen erstaunlichen Gedanken denkt. Ja, wie oft denken wir uns das? Was müsste ich jetzt eigentlich verstehen, damit ich es wirklich einen Schnitt mache, damit ich wirklich da mal rauskomme. Und der Buddha fängt das auf und beantwortet das. Ich lese es einfach mal vor. Der ununterrichtete Weltmensch, der die Edlen nicht kennt und weder geschickt noch geübt in deren Dhamma ist, sieht Form und auch die anderen Daseinsgruppen für ein Selbst an. Also es ist die von euch, die sich da ein bisschen auskennt, dass die 20-fachen Persönlichkeitsansicht kommt, da wird da durchdekliniert. Also man sieht den Körper oder alle geistigen Phänomene für ein Selbst an oder für Teil eines Selbstes oder zu einem Selbst gehörig oder für das Selbst ein Teil davon. Also identifiziert sich damit, sagen wir es mal einfach. Und dieses, also ich lese nochmal vor, er sieht die Form für ein Selbst an oder er hält die Form für ein Selbst. Und dieses Dafürhalten ist ein Sankhara. Dieses Sankhara, was ist seine Quelle, was sein Ursprung, wodurch wird es erzeugt und gemacht? Wenn ein Weltmensch von einem Empfinden berührt wird, das durch Unwissenheitskontakt entsteht, entsteht Verlangen. Dadurch wird dieses Sankhara erzeugt. Also ist dieses Sankhara, und mit Sankhara ist immer noch gemeint, dass das Dafürhalten, das sich identifizieren, dass die Persönlichkeitsansicht haben zu den fünf Daseinsgruppen. Das sogenannte Sankhara ist unbeständig, zusammengesetzt, bedingt entstanden. Dieses Verlangen ist unbeständig, zusammengesetzt und bedingt entstanden. Dieses Empfinden ist unbeständig, zusammengesetzt, bedingt entstanden. Dieser Kontakt ist unbeständig, zusammengesetzt, bedingt entstanden. Dieses Nichtwissen ist unbeständig, zusammengesetzt, bedingt entstanden. Wenn man so versteht und sieht, tritt die unmittelbare Zerstörung der Einflüsse ein. Okay, dann möchte ich damit beenden. Wenn dann noch Fragen sind, können wir vielleicht nach einer kurzen Pause darüber unterhalten. Danke für eure Aufmerksamkeit. Gibt es Fragen?
Ja. Ich habe eine Frage zu der Lehre, die du gerade vorgelesen hast. Hast du die selber übersetzt jetzt nochmal? Weil das ist genau die Lehre, die du, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, wo wir letztes Jahr in der Metta-Vihara gesprochen hatten, und da hatte ich dann nur so eine etwas holprige und altertümliche Übersetzung, die ein bisschen anders geklungen hatte, und dann hattest du mir die englische gegeben, und jetzt ist zwar mein Englisch jetzt nicht ganz schlecht, aber gerade bei so Lehrreden fällt das Deutsche dann natürlich besser, und daher die Frage, ob es mittlerweile schon was Neueres gibt oder ob du das selber übersetzt hast, was du gerade vorgelesen hast.
Ja, ich habe es ich habe auch die englische Vorlage genommen von Bhikkhu Bodhi und habe die dann übersetzt und nochmal ein paar Sachen nachgeschaut im Pali.
Gut, dann haben Sie jetzt aufspannt.
Ja, aber du hast recht, dass die gruppierte Sammlung in der deutschen Übersetzung ist manchmal ein bisschen sperrig, weil das schon eine alte Übersetzung ist. Manchmal keine sehr exakte, was jetzt so die Begriffe angeht. Funktioniert. Ja? Echt? Die Einflüsse geschwunden beim Zuhören.
Das, aber.
Das wäre jetzt nicht schlecht, jetzt haben wir auch Lücken ein paar.
Nee, ich würde sagen, es ist immer interessant, weil deswegen habe ich diese Geschichte mit der Unwissenheit vorgeschlagen, über dieses Thema, weil man kann es von so vielen. Wie sagt man, Gesichtspunkte betrachtet.
Ja.
Das war eine und das war ganz
war sehr einleuchtend und auch sehr anrührend, so habe ich es empfunden.
Aber das hat nicht ganz funktioniert, das beim Zuhören.
Das ist ein bisschen schwierig, da muss man schon mal.
Müssen wir noch mal
ein bisschen öfters.
Ja, aber es steckt eigentlich ganz viel drinnen.
Ja, deswegen. Ne?
Weil auch, wie oft nehmen wir dann manche dieser Dinge persönlich, ne, und sagen: Oh, mein blödes Anhaften oder mein Verlangen. Oder, ne, und da auch zu hören, ist auch unbeständig. Auch wieder nur zusammengesetzt. Es hat auch wieder nur eine Ursache und ist eigentlich ein unpersönliches Phänomen.
Ja, aber das ist tatsächlich das Problem, ist, wie du es gesagt hast, es ist so instinktiv, identifiziert man sich mit dem und dem und eventuell danach merkt man, dass man sich identifiziert hat. Ah. Aber man ist ein bisschen drin, wenn man es eventuell merkt. Das ist viel Übung.
Ja, was der Buddha da noch, das habe ich jetzt, muss ich dazugegeben, rausgestrichen, ist, dass der Buddha die 37 Requisiten zur Erleuchtung aufzählt. Und die muss man ja, also ist ja nicht so, dass man da entweder das eine oder das andere dann praktiziert in der Praxis. Ja? Das sind ja alles auch wieder nur verschiedene Gesichtspunkte der Praxis. Und das Ganze fängt an mit den 4 Satipatthana, und also die 4 Grundlagen der Achtsamkeit, und wenn man die macht, dann passiert das Ganze eigentlich, wovon wir da so hochgestochen sprechen. Ne? Dann ist es eigentlich ein Prozess, der sich in die andere Richtung dreht. Gerade mit der Achtsamkeit auf Empfindungen, das ist eine Praxis, wo ich immer mehr jetzt davon überzeugt bin, dass die ganz zentral ist, weil das auch so herausfordernd irgendwie ist. Wer will sich schon seine Empfindungen anschauen? Ja, die empfinden wir ja normalerweise einfach und werden dann davon irgendwie beeinflusst oder zu irgendwelchen Reaktionen hingerissen. Aber dann einfach mal sich die anzuschauen, ist gar nicht so einfach und aber sehr lehrreich. Zu sehen, dass ich ein unangenehmes Empfinden einfach einmal nur betrachten kann, ohne von diesem Sog, den das auf mich ausübt, sofort zum Identifizieren, so rangezogen zu werden. Und dann wird deutlich, ich muss auf das nicht immer mit derselben alten Schablone reagieren. Und dadurch öffnet sich der Blick auf die Unbeständigkeit von allen Empfindungen. Damit wollen wir sie ja nicht irgendwie schlecht machen oder schlechter machen, als sie sind. Jetzt fast gesagt. Wir wollen ja endlich mal gar nichts mehr damit machen. Um das geht es doch eigentlich, dass man die Empfindungen so erlebt, wie sie wirklich sind. Und dann ist es eigentlich auch klar, was man damit anfangen kann und anfangen möchte und was nicht. Und darum habe ich auch mich da nochmal so begeistert für diese Lehre. Jetzt mache ich gleich weiter. Eigentlich sollte ihr Fragen stellen und nicht ich noch weiter vortragen. Aber das, weil hier ist eigentlich auch in dieser Lehre ist der zentrale Punkt wieder die Empfindung. Ist euch aufgefallen? Die Empfindung, die das sagt er auch so schön. Das habe ich nochmal richtig. Wenn ein Weltmensch von einem Empfinden berührt wird, das durch Unwissenheitskontakt entsteht. Also der Kontakt mit diesem ganzen Hintergrund des Unwissens, den wir da jetzt so aufgefächert haben. Und wenn ein Mensch berührt wird von so einem Empfinden, dann, ja, klar entsteht dann Verlangen, dass das jetzt so bleiben soll oder dass es anders werden soll. Oder dass irgendeine Geschichte, die mit dem zusammenhängt, irgendwie ausgehen soll, wie ich mir das vorstelle. Ne? Wenn es jetzt irgendwas mit meinem Dasein zu tun hat. Aber das Empfinden ist immer so der Start, das Zündschloss, wo dann der ganze Motor losgeht. Und darum ist da eine ganz wichtige Stelle, wo wir mit unserer Praxis einhaken können. Einfach Empfindungen so sehen zu lernen, wie sie wirklich sind. Gibt es noch Fragen? Mit schneller Fragen, sonst mache ich weiter. Vielleicht habt ihr auch keine Fragen. Könnte man noch eine Viertelstunde meditieren? Oder bis 9 geht's normal? Stimmt das?